Viele tun es täglich, manche nur gelegentlich. Die einen tun es im Verborgenen, fast schon heimlich, damit sie niemand dabei beobachtet. Die anderen tun es lautstark, mit großen Gesten und erwecken so den Eindruck, als nehmen sie an einem Wettbewerb teil. Es gewinnt, wer am meisten Eindruck schindet. Ob laut oder leise, selten oder täglich, all diese Menschen reden auf ihre Weise mit Gott und tun damit das, was man Beten nennt. Damit, liebe Gemeinde, ist das Thema dieses fünften Sonntags nach Ostern benannt, dessen lateinischer Name Rogate übersetzt heißt »Bittet«. Rogate ist ein Sonntag, an dem alle Texte und Lieder um das Gebet kreisen und es von vielen Seiten beleuchten. Der Name des Sonntags verweist in der evangelischen Liturgie auf das Wort aus Johannes 16, 24. Bittet, so werdet ihr empfangen, auf dass eure Freude vollkommen sei. Seinen Ursprung hat dieser Sonntag in den Bittprozessionen, die seit dem 8. Jahrhundert an den drei Tagen vor Christi Himmelfahrt begangen wurden und in katholisch geprägten ländlichen Regionen bis heute werden. Aus dieser Tradition der drei Bitt- oder Rogationstage wurde dann unser evangelischer Sonntag Rogate. Wir haben also einen ganzen Feiertag, um über das Gebet nachzudenken und uns einmal zu fragen, wie und wofür beten wir? Warum beten wir? Und nicht zuletzt, was tun wir eigentlich, wenn wir beten? Das kann man sich fragen, und das schadet sicherlich nicht. Aber ist das wirklich notwendig? Schließlich kann doch jeder, der es will, einfach drauf losbeten. Wer Auto fahren will, macht einen Führerschein. Wer nicht untergehen will, lernt schwimmen. Aber beten? Das muss man doch nicht erst lernen. Wer beten will, spricht einfach mit Gott. Und fertig. Niemand macht zuerst einen Betschein mit theoretischer und praktischer Prüfung. Und tatsächlich ist es genau diese Praxis, die ich selbst von mir und anderen nur zu gut kenne. Ob meine Eltern und Großeltern mit mir vor dem Einschlafen in meinem Kinderbett gebetet haben, weiß ich nicht. Ich will es nicht ausschließen. Allein es fehlt mir die Erinnerung daran. Doch irgendwann muss ich ihn ja gehört und gelernt haben, diesen berühmten Zweizeiler, in dem so viel Glaubensweisheit steckt. Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Im Konfirmandenunterricht habe ich natürlich das Vaterunser auswendig lernen müssen, aber dass Superintendent Brockhoff mit uns Pubertierenden dem tieferen Sinn des Gebets nachgegangen ist, wage ich zu bezweifeln. Und wer will es ihm verdenken? Irgendwann habe ich dann wohl einfach angefangen zu beten, ohne mir vorher groß Gedanken zu machen, wie, warum und wozu. So scheint es vielen zu gehen. Unlängst erzählte mir ein junger Mann, dass er mit dem Gedanken spiele, sich taufen zu lassen, denn schließlich erhöre Gott seine Gebete. Er habe darum gebetet, dass die Frau seines Herzens Ja sagen möge, und Gott hat sein Gebet erhört, so seine Schlussfolgerung, denn schließlich hat seine Verlobte ihn mittlerweile geheiratet. Aber nicht nur die erfüllte oder unerfüllte Liebe lässt Menschen mit Gott sprechen, mehr noch scheint es die Not zu sein, die beten lehrt. Unzählige tun es und haben es getan seit Jahrtausenden und überall auf der Welt, in Angst und Schrecken, im Wartezimmer der Notaufnahme, allein im Krankenbett, am Abend vor der Prüfung oder völlig fassungslos über den positiven Befund beim Verlassen der Klinik. Christus spricht: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Also vertraue ich in meiner Not auf Gott und bete: Lieber Gott, hilf mir. Dem widerspricht auch der heutige Predigttext nicht, ganz im Gegenteil. Er schildert, wie selbstverständlich es ist, sich in seiner Not an Gott zu wenden. Der Text aus dem 35. Kapitel des Buches Jesus Sirach ergänzt eine solche Gebetshaltung, aber um einen wichtigen Aspekt, den es gilt, nicht aus den Augen zu verlieren. Hört, was geschrieben steht. Gott hilft dem Armen ohne Ansehen der Person und erhört das Gebet des Unterdrückten. Er verachtet das Flehen der Waisen nicht, noch die Witwe, wenn sie ihre Klage erhebt. Laufen ihr nicht die Tränen die Wangen hinunter und richtet sich ihr Schreien nicht gegen den, der die Tränen fließen lässt? Wer Gott dient, den nimmt er mit Wohlgefallen an und sein Gebet reicht bis in die Wolken. Das Gebet eines Demütigen dringt durch die Wolken, doch bis es dort ist, bleibt er ohne Trost. Und er lässt nicht nach, bis der Höchste sich seiner annimmt und den Gerechten ihr Recht zuspricht und Gericht hält. Die mittellose Person, die um ihre Armut willen ausgegrenzt wird, die Witwe, die nach dem Tod ihres Mannes aus der Gesellschaft ausgeschlossen ist, sie alle beten zu Gott in ihrer Not. Der Inhalt ihrer Gebete ist offensichtlich, auch wenn er nicht im Wortlaut überliefert wird. Bitte Gott, hilf mir und verschaffe mir Recht. Wer mit dem Bild Gottes als des Richters Schwierigkeiten hat, frage sich an dieser Stelle einmal, was denn daran so schlimm ist, dass Gott ein Richter ist, der Ungerechtigkeit beseitigt und einen jeden ins Recht setzt. Doch das nur am Rande. Entscheidend ist etwas anderes. Wer so betet, wie hier beschrieben, gibt sich ganz in Gottes Hand. Denn das Gebet lautet ja gerade nicht: Herr, gib mir Kraft, mein Recht durchzusetzen, sondern: Gott, nimm dich meiner an. Bemerkenswert ist auch, dass die betende Person den Kontakt zu Gott nicht abbricht, nur weil das Gebet nicht sofort den gewünschten Effekt hat. Es liegt hier also auf Seiten der betenden Person gerade nicht die Erwartungshaltung vor, Gott sei ein Erfüllungsautomat, der nur darauf wartet, dass ich meine Gebetsmünze einwerfe, um zu tun, worum ich ihn bitte. Wenn ich bete, weil ich denke, dass Gott erst meines Ratschlags bedarf, um zu wissen, was zu tun sei. Wenn ich bete, weil ich denke, dass Gott ohne meinen Hinweis nichts von meiner Not wüsste. Zu was für einem Gott bete ich denn dann eigentlich? Zu einem Gott, der ignorant und gelangweilt herumsitzt und erst einen Tritt vors Schienbein braucht, um endlich seinen Job zu tun? Ein so verstandenes Bittgebet, durch das der Betende auf Gott einwirken, ihn zum Handeln veranlassen will, ein so verstandenes Bittgebet wäre geradezu ein Akt des Unglaubens, weil es davon ausgeht, dass Gott ohne unser Gebet das Gute nicht kennt oder nicht tun kann oder nicht tun will. Nun kann es aber nicht darum gehen, unsere Bitten vor Gott verstummen zu lassen. Ungebrochen erstrahlt das Evangelium über diesem Sonntag wie über unserem ganzen Leben. Bittet, so werdet ihr empfangen, auf dass eure Freude vollkommen sei. Doch wenn wir uns aufmachen und unserem Herrn Jesus Christus nachfolgen, kommen wir nicht umhin zu beherzigen, was wir von ihm über das Gebet gelernt haben. Nicht zufällig leitet der Evangelist Matthäus seine Fassung des Vaterunsers ein mit dem Hinweis: Euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Es ist gut, vor allem Beten, sich zu vergegenwärtigen, was Beten bedeutet. In ein persönliches Gespräch einzutreten mit dem Schöpfer des Himmels und der Erden. In dieser vertrauensvollen Begegnung zwischen Schöpfer und Geschöpf liegt das Wesen rechten Betens, nicht in der Belehrung des Allmächtigen. Die zutiefst menschliche Bitte, vom Leid verschont zu bleiben, hat ihren legitimen Platz in Gottes Ohr. Christus selbst war sich nicht zu schade, in Gethsemane dies von seinem himmlischen Vater zu erbitten. Aber, Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir. Seine Bitte aber schließt mit den Worten: Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. In der Nachfolge geht es nicht darum, diese Worte am Ende jedes persönlichen Gebetes zu wiederholen, um ordnungsgemäß zu beten. Eine solche Forderung wäre widersinnig. Entscheidend ist aber die eigene Grundhaltung. Bete ich, damit sich mein Wille oder damit sich Gottes Wille durchsetzt? In dieser Hinsicht ist das Gebetsverständnis die Nagelprobe für das Gottesverhältnis und für die Rechtfertigungslehre. Doch genug der Rede über das Reden mit Gott. Denn letztlich geht es nicht um Menschenworte, sondern um Gottes Wort. Und das kann ich mir nun mal nicht selber sagen, sondern nur sagen lassen. Darauf verweist auch der dänische Philosoph und Theologe Søren Kierkegaard, wenn er schreibt: Als mein Gebet immer andächtiger und innerlicher wurde, da hatte ich immer weniger und weniger zu sagen. Zuletzt wurde ich ganz still. Ich wurde, was womöglich noch ein größerer Gegensatz zum Reden ist, ich wurde ein Hörer. Ich meinte erst, Beten sei Reden. Ich lernte aber, dass Beten nicht bloß Schweigen ist, sondern Hören. So ist es. Beten heißt nicht, sich selbst reden hören. Beten heißt, still werden und still sein und warten, bis der Betende Gott hört. Amen.